Herzlich willkommen zu Clubsachen, der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Bei mir ist Michael Bernhard, unser Nationalratsabgeordneter, UNOS Bundessprecher und NEOS-Sprecher für Umwelt, Petitionen, Bürgerinitiativen, KMU, EPU und Volksgruppen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Dankeschön.
Du setzt dich in vielen Bereichen für Veränderung ein, von Klimaschutz über unternehmerische Freiheit bis hin zur Bürgerbeteiligung. Das sind alles Themen, für die du schon lange brennst und die du auch in deiner politischen Arbeit stark beeinflusst und vorantreibst. Lass uns darüber sprechen, wie wir hier am besten Fortschritte erzielen können. Und weil das dein Haus- und Hofthema ist, reden wir zuerst über den Klimaschutz. Wirtschaftliche Entwicklung gehen da gerne Hand in Hand damit. Oder zumindest möchtest du das. Was brauchst du denn aus deiner Sicht, damit beides wirklich zusammen gedacht wird?
Also beim Klimaschutz ist ganz wichtig, dass man ein paar Dinge sozusagen von vornherein für sich festlegt. Und für uns als NEOS und für mich ganz persönlich ist die wichtige Ausgangslage, dass wir sagen, Klimaschutz bedeutet, dass wir wirklich in eine klimaneutrale Zukunft kommen. Also das heißt, dass wir am Ende des Tages nicht mehr Treibhausgasemissionen emittieren, als wir auch speichern können. Und wenn man von dieser Entscheidungsgrundlage weggeht, dann ist klar, dass man es ohne Wirtschaft nicht schafft. Sprich, du musst dir anschauen, in welchen Bereichen entstehen diese Treibhausgasemissionen. Für Österreich ganz relevant ist der ganze Verkehrsbereich, dann natürlich der Produktionsbereich, Gebäude und auch die Industrie. Und wir haben in den letzten Jahren erlebt mit der ÖVP-Grünen-Regierung, dass man versucht hat, mit ganz viel Steuergeld die Emissionen zu senken. Jetzt kann man das positiv betrachten und sagen, die Emissionen sind wirklich gesunken, aber nicht so sehr, dass es sich jetzt mit dem Engagement alleine ausgeht. Und es ist uns auf dem Weg dorthin auch das Geld ausgegangen. Das heißt, was wir jetzt in der Regierungsbeteiligung versuchen, ist, dass wir mit Maßnahmen, die viel zielgerichteter sind, trotzdem noch Anreize schaffen und mit auch mehr an einer sogenannten Governance-Struktur auch wirklich Treibhausgasemissionen nachhaltig senken. Das ist so dieses Thema, das wir haben. Es ist aber erst der Beginn. Also wir können noch nicht über Erfolge sprechen, sondern wir können jetzt noch darüber sprechen, was Ideen sind, wie wir es angehen können.
Okay. Wie würde sich das für dich messbar machen? Ab wann würdest du sagen, okay, das wäre jetzt ein erfolgreich umgesetztes Ziel?
Das Schöne an der Klimapolitik ist, du kannst es leicht messen. Weil du kriegst jedes Jahr eine Information darüber, wie viel Treibhausgasemissionen, wie viel CO2-Äquivalente haben wir tatsächlich emittiert. Und wir sind jetzt in den letzten Jahren immer zwischen 3 und 5% pro Jahr gesunken, haben aber noch gut 70 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente vor uns. Sprich, mit dem Ziel 2040 gibt es einen sehr klaren Pfad, den man erreichen muss. Am Ende des Tages kann man sagen, ungefähr 5 Millionen Tonnen sind das pro Jahr, die eingespart werden können. Die Messung ist leicht. Das bedeutet aber, dass man beispielsweise in einer Größenordnung von ungefähr 15% des Fuhrparks, den Österreich hat, pro Jahr elektrifizieren müsste. Also da sind wir noch ganz, ganz weit weg.
Das ist ein Kostenfaktor natürlich auch, ein privater.
Ein privater Kostenfaktor, sprich das, was wir jetzt gerade überlegen, ist, mit welchen Plänen und welchen Anreizen kannst du sehr große Effekte erzielen? Und meiner persönlichen Einschätzung nach werden wir uns in dem Stadium auch jetzt noch ungefähr ein Jahr befinden, weil dafür musst viele Dinge aufgleisen und musst Wege finden, wo das mit wenig Geld gut geht. Da sind die wichtigsten Verbündeten, sind in Wirklichkeit die Wirtschaft und die Innovation, weil dort ist das Geld zu Hause und dort sind die Möglichkeiten zu Hause. Bei den privaten Haushalten ist es eher mau in der jetzigen Situation.
Hast du schon konkrete Ideen, beziehungsweise kannst du irgendwie sagen, ja, das ist etwas, was wir auf jeden Fall machen wollen in die Richtung?
Na, was wir unbedingt machen müssen und was wir innerhalb der nächsten Jahre auch bedeutende Fortschritte haben müssen, ist, dass wir im Bereich der Mobilität zwei Dinge schaffen, nämlich, dass wir emissionsfreiere Mobilität möglich machen im individuellen Bereich, also ob das jetzt eine Elektromobilität ist oder andere Antriebsformen, das soll der Markt entscheiden, aber klar ist, dass du aus der fossilen Energie raus musst, sprich, es braucht Anreize beim Kauf, vor allem was den Fuhrpark von gewerblichen Käufern betrifft, weil die meisten Erstzulassungen beim PKW sind im gewerblichen Bereich und nicht im privaten. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass wir neben der individuellen Mobilität noch ein breiteres Angebot brauchen für den öffentlichen Verkehr. Es wäre wenig gewonnen, wenn jedes Auto, das jetzt einen Verbrenner hat, nachher einen Elektroantrieb hat, weil du natürlich ja trotzdem viel in der Produktion und dann auch später sozusagen am Ende des Lebenszyklus in der Verschrottung an Energie verbrauchst, sondern dass die gerne individuell fahren wollen, sollen das weiter tun mit einem anderen Antrieb. Und im öffentlichen Verkehr ist es natürlich die Verantwortung der Politik, den richtigen Rahmen zu schaffen. Da geht es aber nicht um billigere Tickets per se, sondern da geht es darum, dass der öffentliche Verkehr so ausgebaut wird, dass du von A nach B kommst in einer angemessenen Zeit und mit einem Ticket. Heißt, man muss aus den Ballungszentren rausdenken und sagen, okay, wie komme ich jetzt von Wien ins Waldviertel oder ins Südburgenland oder von Graz in Bereiche hinein, die halt nicht unmittelbar mit der ÖBB schon angeschlossen sind. Im öffentlichen Verkehr sind wir gut unterwegs. Bei der individuellen Mobilität wird es an uns liegen, dass wir auch neue Wege gehen, die noch nicht vorgezeichnet sind.
Alles klar. Wenn wir an Unternehmen denken und über Nachhaltigkeit sprechen, klingt das oft nach Arbeit. Das klingt nach mühsamer, bürokratischer Arbeit für die Unternehmer. Wie schaffen wir es denn auf diesem Weg, die mitzunehmen, ohne sie jetzt mit Auflagen zu überfordern? Ich nehme mal Stichwort Sepp in den Mund. Nehme ich mal an.
Für die Unternehmen ist es so, dass das Thema Nachhaltigkeit dort, wo es sie unmittelbar betrifft, also wenn du jetzt denkst an zum Beispiel Industrieunternehmen, die mit einem hohen Energieeinsatz arbeiten oder mit Wärmeprozessen arbeiten oder mit Wasser arbeiten, für die ist Nachhaltigkeit schon lange Geschäftsmodell, weil je effizienter sie ihre Prozesse gestalten, je weniger Energie sie verbrauchen, je weniger Rohstoffe sie einsetzen müssen, umso günstiger können sie auch produzieren, was in einem Land wie Österreich extrem wichtig ist, weil ja so hohe Personalkosten ohnehin bestehen und die Bürokratie auch viele Kosten mit sich bringt. In dem Bereich sind österreichische Unternehmen auch im europäischen Vergleich wirklich Vorreiter. Also da sind wir gut unterwegs. Wahrscheinlich auch aufgrund des Kostendrucks, weil du in einem sozusagen Personalkostenland unterwegs bist, musst du in allen anderen Bereichen stark sein. Und dort, wo sie noch nicht sind, gibt es fertige Pläne in der Schublade. Also wenn du jetzt in diesem klassischen Bereich denkst, wo es eben um Produktion geht, da sind wir wirklich gut unterwegs. Also ich besuche jetzt seit 10 Jahren Unternehmen und natürlich ist bei jedem Unternehmensbesuch das Unternehmen auch daran interessiert, sich so gut wie möglich darzustellen. Aber wir sind beispielsweise, wenn du denkst an die Bahninfrastruktur, wir sind als Österreich Exportland Nummer 1 weltweit, was Bahninfrastruktur betrifft. Also wir sind nicht die Nummer 2 oder 3, sondern wir sind auf Platz 1. Wir sind im Bereich der Verkehrstechnik beispielsweise ganz vorne mit dabei. Wir sind bei der Umwelttechnik und in der Abfallwirtschaft ganz vorne. Also das heißt, wir sind technologisch betrachtet wirklich gut. Es ist nur für die Unternehmen oft nicht mehr leicht möglich, in Österreich etwas zu produzieren, weil halt die Rahmenbedingungen so schlecht sind. Mhm. Und da sind wir weniger jetzt in der Frage, ob das Unternehmen weiß, wie Nachhaltigkeit geht, sondern mehr in der Frage, wie viel Berichte zur Nachhaltigkeit muss es schreiben. Mhm. Also oft sind Betriebe damit dann befasst, dass die eine Abteilung haben mit 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nur Nachhaltigkeitsberichte für irgendwelche, für den Bund, für den Land, für die Europäische Union, für irgendeinen Drittstaat erstellen müssen. Und da kommt man unter Druck und da wird man dann auch irgendwann weniger wettbewerbsfähig. Mehr in der Nachhaltigkeit sozusagen, wo man auch wirklich politisch und in der Kommunikation noch was machen kann, ist mit Unternehmen, die indirekt mit dem Thema nur zu tun haben. Also wenn du jetzt denkst beispielsweise an den kompletten Bereich Handel, Dienstleistungen, die eigentlich eine ganz andere Dienstleistung haben, die verkaufen etwas oder die bieten eben irgendeinen Service an, dann ist bei denen das Thema Nachhaltigkeit nicht vorrangig vorhanden. Also da gibt es jetzt weniger Druck, weil ich ja eigentlich in einem anderen Feld stark bin. Und ich glaube, die haben natürlich auch vom Entscheidungen von der Frage Fuhrpark, wie viel Homeoffice kann ich anbieten, welche Energie kaufe ich ein, da ist noch viel Luft. Und da kann man sicherlich auch durchaus in dieser Transformation, wo die Politik jetzt mithelfen kann, durch richtige Kommunikation und richtige Anreize noch mehr schaffen als in der Vergangenheit.
Du setzt dich stark für klimafitte Städte und Gemeinden ein. Was müssen wir denn tun, damit sich diese Transformation auch schaffen? Und wie könnten wir da als Politik unterstützen? Wie kriegen wir diese klimafitten Städte, die wir brauchen in Zukunft?
Also wir haben in Wien ja ein sehr schönes Beispiel, wo wir in der Regierungsverantwortung sind. Wenn ich jetzt kurz nachdenke und nichts Falsches sage, die einzige größere Stadt, in der wir in Regierungsverantwortung sind in Österreich. Da ist es tatsächlich so, da gibt es eine extreme Verantwortung der öffentlichen Hand, weil es geht um den öffentlichen Raum. Also du kannst jetzt oft vieles privat oder marktwirtschaftlich organisieren, aber der öffentliche Raum ist halt öffentlich und daher auch die Verantwortung einer der Politik, da die Lösungen zu finden. Und wenn wir jetzt an Klimafit denken, geht es vor allem um zwei Elemente, nämlich einerseits um Extremwetterereignisse, also Stichwort beispielsweise Hochwasser durch Starkregen, das hatten wir ja letztes Jahr in Niederösterreich, das gab es im Jahr davor auch in Graz, das gibt es regelmäßig faktisch in allen Bundesländern und da, wo du viel Boden versiegelt hast, wo du viel zubetoniert hast, wo du wenig renaturierte oder von Haus aus in Natur gelassene Abflussmöglichkeiten hast. Dort ist natürlich Gefahr für Leib und Leben, aber auch für Eigentum, weil das halt beschädigt wird. Mhm. Da bedeutet Klimafit, dass du wirklich entsiegeln musst. Da sind wir NEOS ja auch sehr bekannt dafür, dass wir beim Bodenverbrauch einen Stopp einlegen wollen, dass wir beim Zubetonieren einen Stopp einlegen wollen, damit Wasser in Zukunft in einem größeren Ausmaß abfließen und versickern kann und es jetzt nicht zu Effekten kommt, wo wirklich Wassermassen sich durch Straßenzüge oder Ähnliches, durch Unterführungen durchdrücken. Da ist letztes Jahr in Wien eine Frau gestorben, weil die unter den Bus reingespült wurde durch den Starkregen. Also da muss man als Stadtplanung wirklich auch Dinge, die man in der Vergangenheit gemacht hat, aufbrechen. Mhm. Und der zweite Bereich, der mit Klimafit ganz stark verstanden wird, ist durch stärker werdende Hitzewellen. Das ist gerade in allen größeren österreichischen Städten relevant, weil sich Österreich doppelt so stark aufheizt in der Klimakrise wie weltweit. Also wenn wir weltweit eine Erwärmung von plus 2 Grad im Durchschnitt erreichen, würde Österreich trotzdem bei plus 4 Grad liegen. Mhm. Heißt, dass wir das, was wir heute als normales Wetter haben, einfach in ein paar Jahrzehnten nicht mehr haben. Da liegen wir, damit man sich das vorstellen kann, irgendwo.
Wir sind nur der Durchschnitt, ne?
Wir sind, genau, würde man irgendwo zwischen Marseille und Rom liegen, in dem, was wir haben werden, wenn wir es schaffen, klimaneutral zu werden. Wenn wir es nicht schaffen, dann liegen wir auf der anderen Seite des Mittelmeers. Sprich, es wird länger heißer und das bedeutet, die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum nimmt ab, wenn du nicht deutlich kühlen und beschatten kannst. Und da gehört es dazu, dass du so Mikroklimaanalysen machst, dass du begrünst, dass du Gebäude begrünst, dass du Dach sozusagen, also schattenwerfend Konstruktionen schaffst, dass du Wasser an die Oberfläche holst, das kühlt, dass du Bäume pflanzt. Und da haben die Wiener in den letzten 5 Jahren extrem viel gemacht. Sie haben dafür knapp 20 Millionen Euro im Jahr in die Hand genommen, also mit meiner Größenordnung kriegt.
Eine Investition in die Zukunft, ja.
Für die, die am stärksten betroffen sind. Und betroffen sind Kinder, kranke und ältere Menschen, die den öffentlichen Raum brauchen. Das heißt, wenn man so will, auch jene, die wenig privaten Raum haben, wo sie sich zurückziehen können oder einen eigenen Garten haben oder ähnliches. Sprich, diese urbanen Zentren, die wir in Österreich haben, die müssen wir dafür tatsächlich vorbereiten, dass sich die Welt halt ein Stück weit ändert für uns.
Mhm. Wenn es um den Klimaschutz geht, dann setzt du auch stark auf Anreize umzusteigen, auch auf Innovationen. Welche Ansätze findest du denn besonders wirksam?
Ich finde das Aufregende in Wirklichkeit, dass wir in einer Welt leben, wo es eigentlich jeden Tag neue Innovationen gibt. Mhm. Also da ist eben die Frage, aus welcher Perspektive schaust du drauf? Bist du als Privathaushalt, als Unternehmer oder eben als Politiker, der versucht, Lösungen zu finden? Mhm. Also wir haben jetzt beispielsweise, wenn wir bei der Stadt bleiben, finde ich am stärksten tatsächlich dieses Thema, dass wir in der Mobilität umdenken können. Ich sage jetzt nicht, dass alle E-Scooter fahren sollen, wobei das auch ein Spaß sein kann.
Ist es.
Für mich persönlich auch. Aber tatsächlich, dass wir eine Stadt schaffen, in der der Mensch im Vordergrund steht. Das ist eigentlich auch ein sehr liberales Konzept. Also es geht um den Menschen und es geht nicht um irgendwelche sozusagen Blechkübel, die du irgendwo im öffentlichen Raum abstellst für wenig Geld, sondern es geht darum, dass du hergehst und sagst, okay, ich habe den Menschen im Vordergrund mit seiner Mobilität und der wird gleichrangig behandelt. Also es gibt nicht mehr sozusagen die autozentrierte Stadt, sondern es gibt eben sehr viele Innovationen und in der Mobilität hast du eben diese ganzen, du hast die Sharing-Geschichten drinnen bei den Fahrrädern, du hast die Stadt, die das anbietet, du hast eben die E-Scooter, die für, wenn die Leute sich an die Verkehrsregeln halten, tatsächlich trotzdem eine größere Freude sein können. Du hast die ganzen sozusagen Applikationen, die in den Gesundheitsbereich reingehen, wo die Menschen auch durchaus zusätzliche Anreize haben, sich gesünder fortzubewegen. Also ich finde diese Transformation in der Mobilität im urbanen Bereich finde ich super spannend. Und der zweite Bereich, der aus meiner Sicht wahnsinnig viel Potenzial hat, um ein ganz anderes Thema auch anzusprechen, ist im Bereich der erneuerbaren Energien. Man darf ja nicht vergessen, Klimapolitik ist Energiepolitik, weil es geht ja darum, statt fossiler Energie eine andere Energie zu verwenden, also erneuerbare in jeder Form, muss man jetzt gar nicht einschränken. Und dadurch gibt es eine Möglichkeit, die für uns Liberale auch ganz spannend ist, nämlich dass man wegkommt von diesen monopolähnlichen Energieversorgern, die noch dazu in der öffentlichen Hand sich befinden, wo wenige Konzerne Preise diktieren und auch wirklich Privathaushalte und Wirtschaft durchaus am Gängelband halten mit sehr hohen Energiepreisen, hin zu einer dezentralen Energieproduktion, wo Unternehmerinnen, Unternehmer und Privatpersonen Teil der Produktion werden können. Sie können selbst im Haus produzieren, selbst am Balkon kannst du ein kleines Sonnenkraftwerk irgendwo aufstellen, bis hin zu dieser dezentralen Struktur, wo du eben auch Verkäufer wirst. Du bist nicht mehr nur Konsument, du kannst auch Verkäufer, Verkäuferin werden, kannst speichern, kannst es später verwenden. Also es kriegt die Energie einen anderen Wert. Es ist nicht mehr ein Machtinstrument von wenigen, das den Menschen aufgedrückt wird, sondern es bricht eigentlich mit dem Klimaziel eine Machtstruktur auf. Und das ist etwas, wo wahnsinnig viel Innovationen drinnen stecken, in Speichertechnologien, in auch digitalen Tools, wo du selbst siehst, wie viel produzierst du, wie viel konsumierst du. Und das sind Bereiche, wo wir in den nächsten Jahren noch ganz viel erleben werden.
Wir wechseln das Thema. Wir sprechen jetzt über Petitionen, beziehungsweise auch über, in weiterer Folge sprechen wir über Bürgerbeteiligung. Du bist jemand, der sich sehr stark dafür einsetzt. Warum haben viele Menschen dennoch das Gefühl, dass ihre Anliegen vielleicht gar nicht so gehört werden, beziehungsweise es gibt ja eigentlich genug Möglichkeiten, sich einzubringen, mitzubestimmen, etwas zu verändern. Wie schaffen wir denn, dass das Bürgerinitiativen oder Petitionen tatsächlich eine Wirkung haben?
Also wir haben als ich ganz persönlich habe für NEOS seit 2013 den Vorsitz im Petitionsausschuss im Nationalrat inne, was tatsächlich ein Privileg ist. Und ich glaube, es gab seit Einführung des Petitionsausschusses keinen länger dienenden Obmann mittlerweile. Also ich bin ein Bürgerbeteiligungsdinosaurier, wenn man so will.
Sehr gut.
Die technische Möglichkeit ist in Wirklichkeit relativ einfach. Wenn du 500 Unterschriften sammelst und ein Anliegen hast, das die Bundeskompetenz betrifft, kannst du dein Anliegen direkt in den Nationalrat bringen. Das heißt, an sich ist die Möglichkeit, eigene Ideen, Vorschläge, Anliegen, auch Kritik in den Nationalrat zu bringen, sehr niederschwellig. Jetzt kann man natürlich immer darüber reden, ginge es auch digital, damit du nicht unterschreiben musst. Auf der anderen Seite haben wir gelernt, Verbindlichkeit durch persönlichen Kontakt hat auch einen sozialen Wert. Die Frage ist dann aber, was passiert, wenn du dein Anliegen an den Nationalrat übergeben hast? Und das ist eine riesen Challenge, weil dieses Verständnis von Bürgerbeteiligung in der politischen Elite nicht sehr verankert ist. Also da geht es auch gar nicht um einzelne Parteien, die ich hervorheben will. Ich habe alle drei vor uns vorhandenen Regierungskoalitionen kennengelernt aus dieser Bürgerbeteiligungsperspektive. Ja. Das war Rot-Schwarz, dann Türkis-Blau und dann Türkis-Grün. Und das Interessante war, dass Parteien, sobald sie regierend sind, immer darauf geachtet haben, dass nur noch ihre eigenen Anliegen ernsthaft behandelt werden im Nationalrat und alle Anliegen, die ihren Interessen zuwiderlaufen oder sie nicht in ihren eigenen sozusagen unterstützen, auf die Seite geschoben werden. Und
beruft man sich da wahrscheinlich aufs Regierungsprogramm, ne?
Genau. Und, und wir haben jetzt, also für uns als NEOS ist Bürgerbeteiligung so ein Grundelement, ein Eigenverständnis auch als Partei, dass wir da anders sein wollen. Und wir haben auch mit jetzt erstmal selbst in der Regierung, sind wir genau damit konfrontiert. Also wir sind
darauf zu achten.
Es ist wirklich nicht leicht, weil also wir haben jetzt gerade den ersten Petitionsausschuss auch vor uns, der inhaltlich arbeitet.
Und wir haben
Ende Juni zwei Parteien zu tun, die in der Vergangenheit genauso gehandelt haben, wie wir das kritisiert haben und wie wir das nicht wollen, nämlich indem sie ihre eigenen Anliegen in den Vordergrund stellen und andere nicht. Jetzt haben wir mit den beiden ja vereinbart, wir wollen es anders machen und wir sind diejenigen, oder auch ich darf derjenige sein, die das einmahnen.
Kein weiter wie bisher.
Kein weiter wie bisher und es ist das Bohren von extrem harten Brettern. Also es sind aktuell 28 Anliegen im Petitionsausschuss in der nächsten Sitzung und um jedes einzelne ringen wir. Darf es noch eine Stellungnahme sein? Muss es zur Kenntnis genommen werden? Wird es im Nationalrat debattiert? Das heißt, es braucht für die Bürgerbeteiligung zwei Dinge. Es braucht aktive Bürgerinnen und Bürger, die tatsächlich ihr Anliegen selbst in die Hand nehmen. Dafür bräuchte es mehr Öffentlichkeitsarbeit, weil die Menschen... Und eine stärkere sozusagen Tradition, also man muss das erst etablieren. Das sind Praktiken, die es in der Bevölkerung nicht gibt. Das sind in anderen Ländern, wo ich schon zu Besuch sein durfte, viel stärker ausgeprägt. Das sind Bürger.
Hast du da ein Beispiel? Welches Land?
Ja, also in Luxemburg zum Beispiel. Das ist ein kleines Land, aber wir sind ja auch nicht riesig. Da war der ehemalige Außenminister, der Petitionsausschussvorsitzende, Marco Schank hat der geheißen. Und ich habe mit dem mich vielfach ausgetauscht. Und er hat mich hier besucht, ich ihn dort. Da werden zum Beispiel... es wird über Petitionen und Bürgerinitiativen, heißen dort ein bisschen anders, gibt es eine eigene Radio- und eine eigene Fernsehsendung. Das heißt, du bringst das als Bürger ein und dann wirst du auch im Radio darüber berichtet, da gibt es eine Moderation. Und das heißt, dementsprechend ist auch eine andere öffentliche Aufmerksamkeit auf solche Initiativen, wie bei uns, wo du halt nur Social Media hast oder viel Geld brauchst, damit die Medien darüber berichten. Heißt, die Tradition ist dort eine andere. Der Bürger, die Bürgerin sagen, hey, das passt mir nicht, ich nehme das in die Hand, ich gehe da ins Parlament und es wird auch darüber berichtet. Das ist in Österreich keine Tradition. Das heißt, die Neos müssen das erst, oder die Liberalen in einem breiteren Kontext, auch breiter als wir als Partei nur sind, und die Zivilgesellschaft muss das erst etablieren, dass es gibt natürlich eine Tradition an Demonstrationen und Ähnliches, aber so diese Bürgerbeteiligung im Parlament ist noch recht jung. Und die zweite Seite der Medaille ist, es braucht ein Parlament, das die Bürgerbeteiligung auch ernst nimmt. Und es braucht, sagen wir andersrum, es braucht parlamentarische Mehrheiten, die das ernst nehmen. Und da versuchen wir sehr stark im Nationalrat dafür zu werben. Auf zwei Ebenen, nämlich, dass wir als Neos diesen Prinzipien treu bleiben. Das schaffen wir. Es ist echt hart, also nicht, weil wir es nicht gerne sein wollen, sondern weil wir sehr viele Widerstände erleben und wir auch sehen, dass die Grünen ja bei der letzten Regierungsbeteiligung daran gescheitert sind und wir da eben nicht daran scheitern wollen. Und wir müssen Parteien, die es halt schon viel länger gibt als uns selbst, auch auf diesen Weg bringen. Also es hilft nichts, wenn wir alleine dafür sind, sondern wir müssen eine ÖVP und eine SPÖ auch durchaus dorthin bringen, dass sie den Wert der Bürgerbeteiligung sehen. Ich unterstelle Ihnen nichts Böses, aber ich glaube, Sie sind da noch nicht am Ziel.
Dafür sind wir da.
Ja.
Ich möchte mit dir über die Rolle als UNOS-Bundessprecher sprechen. Du kennst die Herausforderungen von Klein- und Einpersonenunternehmen. Was sind denn aktuell die dringendsten Probleme und wie können wir die politisch lösen?
Also wir haben, im Grunde muss man vielleicht vorwegschicken, wir sind in einer echt schwierigen Situation. Also man kann es gar nicht oft genug sagen, weil ich glaube, dass in Österreich immer noch dieses Gefühl da ist, irgendwie schaffen wir das schon und wenn die Deutschen ein bisschen mehr investieren, geht es bei uns auch wieder bergauf. Das ist es nicht. Also wir sind das einzige Land in der Europäischen Union, das ein negatives Wirtschaftswachstum hat, also Rückgang sozusagen. Und wir sind, was die Arbeitskosten betrifft, mittlerweile im OECD-Schnitt auf Platz 1, sogar vor der Schweiz. Wir sind überall, wo es schlecht ist, auf dem ersten Platz und überall, wo es gut wäre, auf dem letzten Platz.
Also da ist viel schiefgelaufen.
Wir sind nicht Mittelmaß. Wir sind nicht, also das war das Problem, das man uns in der Vergangenheit vorgestellt hat, wir seid halt im Mittelfeld und kommt nicht drauf. Wir sind echt am Sand. Diese Bundesregierung, die es jetzt gibt, ist die letzte, die einen echten Abstieg noch sozusagen verändern kann, weil wir sind, wenn wir nicht in den nächsten Monaten deutliche Schritte setzen, einen Riesenschritt Richtung Deindustrialisierung gehen werden, weitere Insolvenzwellen sehen werden, die dramatisch sind, eine steigende Arbeitslosigkeit. Also wir sind in der Ausgangslage für alle Betriebe. Es gibt natürlich Ausnahmen, die in Branchen sind, die generell wachsen, aber wir sind in ganz vielen Bereichen echt schlecht beieinander. Und das liegt nicht an der Innovationskraft der Unternehmen, es liegt nicht an der Kreativität, sondern wenn du mit Arbeitskraft die teuersten Arbeitsbedingungen oder Kostenbedingungen hast, die du dir in Europa vorstellen kannst. Mhm. Wenn du bei der Steuerlast unter den höchsten 4 im Allgemeinen liegst, wenn es um Bereiche wie Forschung und Innovation geht, nicht weit vorne bist, dann kannst du als Betrieb einfach, du kannst international nicht wettbewerbsfähig bleiben, du kannst eigentlich nur noch deinen eigenen Leuten etwas verkaufen und hoffen, dass die nicht woanders einkaufen. Und wenn man von dieser Rahmenbedingung weg ausgeht, kann man sagen, es gibt immer drei Bereiche, auf die wir derzeit ganz stark schauen müssen. Das ist der Bereich Personal, das heißt die Verfügbarkeit von den fachlich erforderlichen Arbeitskräften zu Kosten, die passend sind. Mhm. Dann gibt es den Bereich Energiekosten, wo wir deutlich höher liegen als die meisten anderen europäischen Länder, und die Frage der Bürokratie. Und in allen drei Bereichen sind wir derzeit mies. Also ich spare jetzt weitere Details, aber da sind wir echt nicht gut. Und wir haben als UNOS, da decken wir uns weitestgehend mit den NIOS, wir sind meistens nur ein bisschen radikaler in den Forderungen, wir haben diese klaren Ziele. Also wir müssen die Kosten auf Arbeit senken. Dafür gibt es im Wesentlichen nur zwei Möglichkeiten. Also weil das ist ja, du kannst die Gehälter nicht kürzen.
Ja.
Es gibt die Möglichkeit, dass der Staat weniger vom Gesamtgehalt einnimmt. Das sind die berühmten Lohnnebenkosten. Oder dass die Leute mehr arbeiten. So, das will aber keiner hören. Also keiner freut sich über eine 42-Stunden-Woche oder über weniger Feiertage. Aber de facto gibt es nur, also wenn du die Kosten senken willst, damit du wieder zu gleichen und günstigeren Kosten als andere produzieren kannst, gibt es nur die beiden Möglichkeiten.
Der Staat hat weniger Einnahmen dadurch.
Realpolitisch wird schwer durchsetzbar sein, dass die Leute mehr arbeiten. Geht es also darum, dass wir geringere staatliche sozusagen Eingriffe in die Kostenstruktur haben. Und da haben wir einen wichtigen Punkt, den wir sehen im Regierungsprogramm. Das ist das Herausnehmen des Familienlastenausgleichsfonds von den Dienstgeberbeiträgen. Das sind 3,7 Prozentpunkte der Lohnkosten, der Gesamtarbeitskosten. Das wird aber alleine nicht reichen. Du musst überall senken. Also berühmt sind wir, glaube ich, für das, dass wir auch bei der Kammerumlage 2 deutlich rein wollen. Also wir wollen die Kammerumlage 2 abschaffen, die Kammerumlage 1 reduzieren. Wir brauchen dieses Verständnis, dass du bei den Lohnnebenkosten dramatisch senken musst. Und das bedeutet aber, dass, das ist jetzt die UNOS-Position, dass es auf der staatlichen Seite auch ein Verständnis geben muss, große Reformen anzugehen. Weil wenn der Staat bedeutend weniger Einnahmen hat und das sind relevante Einnahmen, dann muss eigentlich jetzt sozusagen eingeleitet werden, dass es Reformen gibt, die dann geringere staatliche Kosten verursachen, damit dann auch wirklich die Lohnnebenkosten gesenkt werden können. Das ist extrem wichtig. Und der zweite Bereich ist, dass wir, so verrückt es klingt, trotz der hohen Kosten noch zu wenig Personal in manchen Bereichen haben. Mhm. Und da geht es ganz stark um drei Themen, nämlich einerseits, dass wir Menschen länger in der Erwerbstätigkeit halten können, dass die Leute nicht in eine Frühpension gehen oder mit 62, 63, 64, 65 aufhören zu arbeiten, sondern vielleicht auch noch mit einer Teil Arbeit weitermachen, obwohl sie schon in Pension gehen. Mhm. Der zweite Bereich ist, dass wir es schaffen müssen, dass viel mehr Frauen auch in einer Vollzeitbeschäftigung früher nach der Familiengründung wieder landen können, wenn sie das wollen, weil wir da auch in Europa weit hinten liegen. Braucht es vor allem ein gutes Angebot an Kinderbetreuung und ein anderes Verständnis, auch quasi gesellschaftlich, was die Lastenteilung zwischen Männern und Frauen betrifft, weil da sind wir noch eine sehr konservative Gesellschaft insgesamt betrachtet. Und der dritte Bereich ist, dass wir den Arbeitsmarkt öffnen für Arbeitskräfte stärker aus Drittstaaten. Mhm. Da sehen wir als UNOS die Möglichkeit, die Außenwirtschaftsstellen, die die Wirtschaftskammer hat, auch wirklich zu Recruiting Center umzubauen, damit wir die Arbeitskräfte, die wir brauchen, auf allen Kontinenten finden. Das ist ein riesiger internationaler Wettbewerb, wo Österreich derzeit nicht interessant ist. Mhm. Weil wenn du jetzt von, weiß ich nicht, Indonesien drauf schaust oder von Südamerika, wo arbeitest du, dann nimmst du dir nicht das Land mit den höchsten steuerlichen Belastungen, sondern du nimmst dir das, wo am meisten netto für dich überbleibt und eine gute Rahmenbedingung ist. Im Energiebereich ist es tatsächlich so, dass wir auch erwarten von staatlicher Seite, dass eingegriffen wird, dass nicht die Landesenergieversorger die dicke Marsch mit der Wirtschaft machen und die Wirtschaft überbleibt, sondern dass da Maßnahmen gesetzt werden, dass international vergleichbare Energiepreise sozusagen auch zutage treten. Das sind viele Dinge, die heute auch schon von der Parlamentsfraktion der NEOS und der Energiesprecherin der Karin Doppelbauer eingefordert oder verhandelt werden. Aber noch ist es nicht da, muss man klar sagen. Da muss es noch deutlich mehr geben. Und wenn man dann zu dem dritten Punkt kommt, dem Bürokratieabbau, wo wir mit dem Sepp Schellhorn einen eigenen Staatssekretär als NEOS auch haben, der ja auch mal UNOS-Bundessprecher war,
ja.
Das ist am schwersten greifbar, weil das ist nicht eines. Bei den Lohnnebenkosten ist es leicht, du sagst, du brauchst X und Y, muss runter, damit es quasi besser wird. In der Bürokratie ist es so, dass es in jeder Branche andere Schwierigkeiten gibt. Also du kannst eine Gastwirtschaft nicht vergleichen mit einem Telekommunikationsunternehmen oder einem Verkehrsbetrieb. Alle haben andere bürokratische Hürden, Berichtspflichten, Regelungen, die in die Jahre gekommen sind. Das heißt, da haben wir sehr große Hoffnungen in den SEP, dass da etwas kommt. Aber wir wissen auch, dass das Monate dauern wird. Da ist jetzt diese Stelle eingerichtet worden, dieses Büro, was ich für sehr gescheit halte, weil wenn du niemanden hast, den du anrufen oder schreiben kannst mit einem Ärgernis, dann wird das nirgends ankommen. Ja, also diese Rad auf Draht für Bürokratie, der ist aus unserer Sicht sehr gescheit. Das werden viele kleine Schritte sein. Also du wirst was in der Gastronomie dieses Fliegengitter ist oder die Frage ist, ob das eine Stufe oder eine Treppe ist oder im Bereich der Dienstleistung, wo mein Unternehmen zu Hause ist, sind es die Arbeitszeitaufzeichnungen, wo du tausend Dinge klären musst und Bildschirmpausen und sonstiges dokumentieren musst und immer darauf hoffen musst, dass es der Mitarbeiter richtig macht, aber am Schluss bist du dafür verantwortlich, ja. Bis eben zu Industriebetrieben, die eben 5 unterschiedliche Nachhaltigkeitsberichte erstellen müssen. Das wird nicht eine große Keule sein, wo du sagst, so, und jetzt haben wir die Bürokratie um x Prozent reduziert, sondern es werden ganz, ganz viele kleine Schritte sein. Da geht es eher darum, dass du so eine auf der Prozessebene Dinge dann auch veränderst. Also eine Maßnahme, die uns besonders gut gefällt, ist dieser One-Stop-Shop sozusagen, ja. Auch bei den zum Beispiel Umweltverträglichkeitsprüfungen oder wenn du Anlagengenehmigungen hast, dass du hergehst und sagst, ich hab ein Projekt, da gibt es ganz viele Beispiele dafür auch und dieses Projekt ist aus welchen Gründen auch immer genehmigungspflichtig und dann willst du da einen Tisch haben, an dem alle sitzen und wo du über das Projekt redest und sagst, mit welchem Zeitplan kriegen wir das jetzt wie hin? Und nicht, wo du dann wirklich wie bei Asterix und Obelix mit den blauen Passagierschein A von einem Gebäude zum nächsten rennen musst und dann nach 2 Jahren sozusagen noch immer keinen Schritt weiter bist. Wir erleben viele Firmen, die haben Genehmigungsverfahren, die in die Jahre gehen, mit Innovationen, die am Schluss dann keine mehr sind, weil die überall anders schon umgesetzt sind. Mhm. Ich glaube, da ist das Bohren harter Bretter ein richtiger Begriff, weil da musst du ganz, ganz viele einzelne Regelungen auflösen, verbessern und gleichzeitig eben neue Prozesse schaffen, wo du eben Unternehmer und Unternehmer nicht mehr als Bittsteller in die Verwaltung hineinwirfst, sondern wo die Verwaltung sozusagen Teil des Teams ist im unternehmerischen Kontext, dass man gemeinsam Projekte schnell auf die Piste bekommt. Mhm. Ein einfaches Beispiel, damit man sich vorstellt, wo wir hinwollen mit Mindset. Wenn du beispielsweise in Estland, gibt es aber auch in Lettland, ein Projekt auf die Beine stellst, dann gibt es ein Projektteam auf staatlicher Seite, die stellen dem Unternehmer eine Frage oder der Unternehmerin, was müssen wir tun, damit du das so schnell wie möglich auf den Boden bringst?
Mhm. Ganz anderes Mindset.
Das ist jetzt nicht das, was du bei einer Bezirkshauptmannschaft oder bei einer Abteilung in einer Landesregierung derzeit als erstes hörst, wenn du mit einem Projekt
in die Ecke bringst. Was können wir für dich tun, nicht, sondern was wir brauchen.
Nicht mehr als was können wir für dich. Was können wir tun, damit wir das schnell gemeinsam auf den Boden bringen? Ja? Mhm. Das ist etwas, was wir erreichen wollen als Mindset. Und da ist der SEP der Richtige, um das auf der Regierungsseite zu adressieren. Und da wollen wir als UNOS aus so vielen Branchen wie möglich so konkrete Ideen wie möglich einbringen.
Ich möchte abschließend gerne noch mit dir über deine weitere Sprecherrolle über Volksgruppen sprechen. Du setzt dich für eine moderne Volksgruppenpolitik ein. Was bedeutet das für dich konkret und wo ist noch Nachholbedarf?
In der Volksgruppenpolitik haben wir mit dem aktuellen Volksgruppengesetz ein Bild von der Volksgruppe, eine autochthone sozusagen Gruppe, die in einem bestimmten Gebiet lebt und dort ihre Praktiken und Rituale hat. Also ich sage das jetzt absichtlich so ein bisschen sozusagen mit diesem veralteten Bild, dass man denkt an die Kärntner Slowenen, die in Unterkärnten in manchen Gemeinden eine Mehrheit bilden oder an die burgenländischen Kroatinnen und Kroaten. In Tschechien sind übrigens in Wien zu Hause, die Roma auch im Burgenland, Slowaken, Ungarn nicht zu vergessen. Der Punkt ist aber, dass die Menschen, die sich der Volksgruppe oder den Volksgruppen zugerechnet fühlen, heute in einer genauso modernen Gesellschaft leben wie alle anderen auch. Das heißt, die wachsen möglicherweise in Unterkärnten auf, machen dann im zweisprachigen Gymnasium ihre Matura, studieren dann aber in Graz oder Wien oder Salzburg oder Linz, gründen dort eine Familie, finden dann aber keine Volksgruppeninfrastruktur in ausreichendem Ausmaß vor. Das heißt, die Frage ist, was brauchen die nächsten Generationen? Und das wichtigste Element, das da von allen Volksgruppen auch benannt wird, ist die Sprache.
Ja.
Das heißt, die Möglichkeit, in slowenischer, kroatischer und so weiter Sprache aufzuwachsen und die Bildungskarriere zu durchlaufen. Das bedeutet einen Krippeplatz, einen Kindergartenplatz, einen Volksschulplatz, Mittelschule, Gymnasium bis eben zur Matura, wo Kinder in ihrer Volksgruppensprache erzogen werden, außerhalb der früheren Siedlungsgebiete. Mhm. Das heißt, was wir brauchen, sind Volksgruppenschulen in zumindest den großen Städten, digitale Bildungskonzepte, die überall abrufbar sind, weil damit kannst du gewährleisten, dass die Sprache und die Volksgruppe österreichweit sozusagen sich entfalten kann. Wir kommen aus einer jahrzehntelangen sozusagen Assimilationspolitik, wo man die Volksgruppen klein gehalten hat und versucht hat, es zumindest so unattraktiv wie möglich zu machen. In Kärnten war das noch wesentlich schlimmer als unattraktiv, wo Menschen dann gar nicht mehr sich zur Volksgruppe bekennen wollten und auch die eigene Sprache sozusagen, die Erstsprache nicht mehr gesprochen haben, auch in der Familie nicht gesprochen haben. Wir sind an einem Wendepunkt, wo das innerhalb der Siedlungsgebiete durchaus besser wird. Also die Landesregierungen beschäftigen sich auch mit der Frage, wie sie da sozusagen Entfaltung wieder möglich machen können im Kindergarten, in der Volksschule und so weiter. Aber wo ich auch als Abgeordneter in der Bundespolitik eine riesen Notwendigkeit sehe und auch die Möglichkeit der NEOS etwas zu schaffen, nämlich im Bildungsbereich, ist, dass wir moderne Schulen und Kinderbildungsstätten schaffen, die diese Volksgruppensprache in den Vordergrund stellen. Ich glaube, dass wir dazu auch historisch in der Verantwortung sind, weil man darf nicht vergessen, die Volksgruppen waren oft in den Siedlungsgebieten schon da, bevor es Deutschsprechende gegeben hat. Und es ist ihnen in den Jahrhunderten danach nicht immer gut gegangen, ganz besonders schlecht manchen in der Zeit der NS-Diktatur. Es gibt eine sozusagen Verfassung, die klar auf die Volksgruppen eingeht und auch auf den Schutz inklusive der Sprache. Und die Bundespolitik hat in der Vergangenheit zu wenig gemacht. Und die Bildung ist das Einzige, wo wir jetzt in dieser budgetär angespannten Situation wirklich den Unterschied machen können. Und deswegen ist es auch aus meiner Sicht das, wo wir die nächsten Jahre hineinarbeiten müssen.
Lieber Michi, danke für deine Zeit und den Einblick in deine Arbeit.
Danke für das Gespräch.